Der 7. Oktober war ein Katalysator, aber auch wahrlich eine Zäsur, ein Wendepunkt in der Linken. Gaza steht für die Ungerechtigkeit der Welt und Israel verkörpert alles Böse in der Welt. Das ist die dämonische Entität. Man sieht in der Jugendorganisation der Linkspartei, dass es besonders viele Probleme gibt mit einem sehr aggressiv geführten Antizionismus, der antisemitisch ist. Meine Sorge im Moment ist, dass der harte Kern von der neuen autoritären Linken sich so weit radikalisiert haben, dass die eigentlich Gewalt gegen politisch Andersdenkende legitim finden. Das ist ein Problem und ich glaube, die Aufgabe von anderen Teilen der Linken ist, da Grenzen aufzuzeigen. Denn eine illiberale Linke stellt auch eine Gefahr für die liberale Demokratie dar.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Rost-Stiftung. Ich bin Florian Eder. Herzlich willkommen. Der 7. Oktober hat nicht nur Israel verändert, sondern auch Debatten in Europa und den USA. Vor allem linke und progressive Milieus haben zu einer Schärfe und Unversöhnlichkeit gefunden, die viele überrascht hat. Der Journalist und Autor Nicolas Potter beobachtet diese Entwicklung seit langem und beschreibt sie in seinem neuen Buch als Entstehung einer neuen autoritären Linken, so der Titel. Einer Strömung, die sich progressiv nennt, sich als progressiv versteht, aber zunehmend intolerant gegenüber Widerspruch werde, schreibt er, und autoritäre Narrative übernehme. Nicolas Potter schreibt dabei nicht über ein fremdes Milieu, sondern über ein politisches und kulturelles Umfeld, aus dem er selber kommt. Darüber wollen wir heute sprechen. Über politische Radikalisierung, über Zugehörigkeit, Entfremdung und über die Frage, was links eigentlich bedeutet. Herzlich willkommen, Nicolas Potter.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Potter, Sie bezeichnen sich als links. Was bedeutet das heute konkret?
Also man merkt, dass es natürlich einen Kampf darum gibt, um Deutungshoheit. Was ist überhaupt links? Auch mir wird vorgeworfen, aufgrund meiner Kritik gegen andere Linke nicht mehr links zu sein. Für mich ist es im Kern die Idee, dass alle gleich sind oder gleich sein sollen. Das ist vor allem eine Machtkritik, eine soziale Kritik. Und das hat natürlich auch einen emanzipatorischen Anspruch für diverse Kämpfe, von queeren Rechten bis hin zu antirassistischen Bewegungen, über die Klimabewegung und nicht zuletzt Antifaschismus. Aber das, was ein erheblicher Teil der globalen Linken seit dem 7. Oktober macht, ist aus meiner Sicht antidemokratisch, autoritär und nicht emanzipatorisch. Und das halte ich für ein Problem.
Wie definiert diese neue autoritäre Linke denn links sein und wo definiert sie das anders als Sie? In Ihrer Sicht?
Ich habe das Gefühl, dass es einigen lautstarken Aktivisten und Aktivistinnen gelungen ist, Linkssein alleine durch die Brille des Nahostkonflikts zu framen. Also die vermeintlich richtige oder falsche Haltung zum Existenzrecht Israels zum Beispiel, zum Schicksal der Palästinenser, wird zu der zentralen Frage. Zum Beispiel, wer nicht akzeptiert, dass in Gaza ein Genozid stattgefunden hat, kann sich nicht links nennen, so diese Logik. Und dann, wer nicht als links gilt in den Augen diese Aktivisten, wird dann bekämpft, denn die gehören auch zum Feind. Also man hört sehr oft, Zionist ist gleich Faschist, ist gleich Nazi, ist gleich alles Schlimme in der Welt und das sind dann die politischen Feinde. Das trifft natürlich Juden und Juden weltweit, auch Israelis. Das trifft aber auch Leute, die entweder zionistisch sind oder als zionistisch imaginiert werden. Man sieht jetzt schon, dass mit so einer Vehemenz gegen Journalisten, Aktivisten, Politiker vorgegangen wird, aber das kann auch im Brandanschlägen gegen vermeintliche oder tatsächliche zionistische Einrichtungen.
Das heißt, dieses Emanzipatorische bezieht sich alleine auf sogenannte postkoloniale Debatten und Diskurse.
Ja, und das ist ein Fehler, weil der Nahostkonflikt ist sehr komplex. Da gibt es sehr viele Gleichzeitigkeiten und auch Nuancen. All das wird ausgeblendet. Und man projiziert ein sehr binäres Weltbild auf den Nahostkonflikt. Da gibt es nur zwei Seiten, gut und böse. Die Palästinenser sind zwangsläufig gut und die Widerstandsmittel, die sie wählen, sind zwangsläufig auch gut. Und die Israelis gehören zu den Unterdrückern und sind dann zwangsläufig böse. Das negiert natürlich sehr viele Sachen. Nicht zuletzt wurde der jüdische Staat Israel überwiegend von Shoah-Überlebenden gegründet. Und natürlich 700.000 oder mehr Juden und Juden sind aus arabischen Ländern und dem Iran selbst geflohen, also haben selbst eine Fluchtgeschichte. Das heißt nicht, dass nicht auch Palästinenser vertrieben worden sind oder fliehen mussten im Zuge der Staatsgründung, aber man muss diese Gleichzeitigkeiten auch anerkennen, statt in sehr einfache Antworten zu verfallen.
Wir kommen gleich nochmal vertieft darauf zu sprechen. Mich würde zu Beginn noch interessieren, Ihr Befremden mit dieser Strömung, nahm das nach dem 7. Oktober erst Fahrt auf oder gab es das schon länger?
Also ich glaube, die Reaktion vieler Linken nach dem 7. Oktober kann man nicht ohne die Vorarbeit von bestimmten Gruppen und Strömungen erklären. Ich finde zum Beispiel, die anti-israelische Boykottbewegung BDS war in den Jahren zuvor enorm erfolgreich an den Universitäten in westlichen Ländern, auch im kulturellen Bereich. Und diese Vorarbeit bestand darin, Israel auf eine Weise zu dämonisieren, dass es quasi für das Unheil der Welt steht. Wenn man guckt, wer schon am 7. Oktober selbst und in Tagen danach schon Israel einen Genozid vorgeworfen hat, schon die Gräueltaten der Hamas als Widerstand gefeiert haben, dann waren es unter anderem schon szenebekannte BDS-Akteure. Also man hatte es schon mit einer Verschiebung in der Linken zu tun, würde ich sagen. Und nichtsdestotrotz, der 7. Oktober war ein Katalysator, aber auch wahrlich eine Zäsur in Wendepunkten der Linken. Es hat mich selbst schockiert und überrascht, wie salonfähig diese sehr, ja, ideologisches Weltbild geworden ist und dass es eben dieser extremistischen Minderheit, die es schon gegeben hat, gelungen ist, den Ton anzugeben in großen Teilen des linken Lagers, also nicht überall, aber in erheblichen Teilen und dass sie damit durchkommen. Also die haben die Agenda dann bestimmt und das finde ich fatal.
Ich würde ein bisschen über Sie sprechen. Sie stammen aus Großbritannien, seit 2013 hier in Berlin. Sie haben hier studiert, arbeiten bei der Taz. Woher kommt diese linke Einstellung? Ist es eine biografische Geschichte? Ist es eine Berliner Sache? Ist es eine intellektuelle Geschichte?
Also ab einem jungen Alter war es mir wichtig, mich ganz klar gegen Rechtsextremismus und Faschismus zu positionieren. Und da hat man im linken Spektrum immer schnell Verbündete gefunden. Ich habe rechtsextreme Entwicklungen in Großbritannien immer sehr kritisch gesehen. Also das war das eine, das war für mich zentral, glaube ich, zur Frage des Linksseins, dass man eine klare Haltung hat. Und natürlich, je älter ich wurde, umso breiter habe ich das dann betrachtet als, okay, das geht darum, die Feinde der Demokratie zu bekämpfen. Also, dass die liberale Demokratie sich auch schützen kann von den vielen Leuten, die sie untergraben oder gerne stürzen würden. Und das ist dann wichtiger geworden später. Aber vielleicht der zweite Aspekt, als ich junge war auch, waren die subkulturellen Räume. Das war auch eine linke Sozialisierung von Techno-Konzerten bis hin zu Punk-Veranstaltungen. Also das war natürlich auch für mich was Emanzipatorisches und was Anti-Autoritäres. Das war immer so dieses Infragestellen von Macht. Und das, was ich heute sehe, ist dann sehr oft eben autoritär und nicht mehr anti-autoritär. Da geht es darum, dass ein kritisches Hinterfragen an sich bekämpft wird, dass die Diskursräume immer enger werden und dann schließlich, dass die Meinungsfreiheit damit bedroht wird.
Ihr erstes Buch befasst sich ja genau damit, Judenhass Underground, mit Antisemitismus in der Berliner Clubkultur, also einem Milieu, das viele eigentlich mit Offenheit verbinden, mit Liberalität, mit Laissez-faire, mit Partys, mit Berghain, elektronischer Musik. Wann haben Sie gemerkt, dass dort bestimmte Themen plötzlich mit so einer großen moralischen Vehemenz behandelt werden?
Ja, ich glaube, für Außenseite wirkt vielleicht die elektronische Musikszene als apolitisch, aber das hatte auch schon immer einen emanzipatorischen Anspruch. Die Clubs und Räume waren immer wichtige Orte der Befreiung, in denen Identitäten überwunden werden konnten. Also das ging viel mehr als nur um Beats und Bass und Hedonismus, sondern wenn man die Entstehungsgeschichte anschaut in den USA, das war enorm wichtig für die queere Community, für schwarze und Latino Communities und auch in Berlin im Zuge der Wende spielte das eine sehr große Rolle zwischen Ost und West, wo dann junge Menschen sich wiedergefunden haben auf der Tanzfläche und nicht zuletzt auch mit der Mobilisierung gegen die extreme Rechte, gegen Neonazis. Die Clubszene hat schon ab den 90ern immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Also das waren für mich alle wichtige Werte an der Clubszene, wo es schon um viel mehr ging als nur um Tanzen. Aber ich habe auch bemerkt, dass wo es berechtigte Kritik und Debatten gab in der Szene, zum Beispiel sind schwarze Künstler und KünstlerInnen genug repräsentiert in einer Szene, die eigentlich aus der schwarzen Community herauskommt? Oder Sexismus, gibt es genug Frauen hinter den Decks, hinter dem DJ-Pult, werden Frauen richtig behandelt in der Szene? Es gab immer wieder Machtmissbrauchsvorwürfe zurecht. Und dann habe ich eine klaffende Lücke gesehen, wenn es dann um Antisemitismus geht. Und das hat mich immer sehr gestört. BDS, die anti-israelische Boykottbewegung, war sehr früh sehr erfolgreich in der elektronischen Musikszene. Aus unterschiedlichen Gründen, finde ich. Ich finde, in einer Szene, wo die meisten Songs gar keine Songtexte haben, muss man nach anderen Möglichkeiten suchen, sich politisch zu äußern. Und mit BDS gab es endlich einen Anlass. Es ist sehr niedrigschwellig, man muss nur den jüdischen Staat Israel boykottieren, israelische Künstler vielleicht ausladen und schon hat man ein Statement gesetzt. Aber das kostet der eigenen Karriere ziemlich wenig. Auf ein paar Auftritte in Tel Aviv zu verzichten, das können die meisten Karrieren verkraften. Und das war ein Problem, das ich wahrgenommen habe. Ich habe viel darüber geschrieben und schon vor dem 7. Oktober ging das schon Richtung, okay, Terrorverherrlichung. Wie werden dann aus einer Szene, die eigentlich für feministische und queere Werte stehen möchte, warum wird negiert, dass die Hamas, eine dschihadistische, islamistische Terrororganisation in Gaza, die eigene Bevölkerung unterdrückt? Und das kann man nur durch einen sehr aggressiven Israel-Hass erklären, der das quasi damit rechtfertigt, weil Israel so sehr als Feindbild dasteht, ist alles, was dagegen kämpft, zwangsläufig gut oder unterstützenswert. Und ab dem 7. Oktober hat man es umso mehr gesehen. Und das ist wirklich ein Problem. Also man kann sich fragen, okay, 7. Oktober, warum reden wir hier über die Clubszene? Aber ich möchte auch daran erinnern, dass an diesem Tag ein Musikfestival, ein elektronisches Musikfestival angegriffen wurde. 370 Menschen wurden ermordet dort, viele weitere nach Gaza verschleppt und am Rande des Nova Festivals, im Rahmen des Nova Festivals zu sehr vielen von den Fällen von sexualisierter Gewalt gekommen ist am 7. Oktober. Man würde erwarten von einer globalen Club- und Festivalszene, dass sie sich eindeutig dazu positionieren und das verurteilen. Stattdessen habe ich sehr häufig das Gegenteil gesehen, das wurde aktiv gefeiert.
Das ist tatsächlich eins der beeindruckendsten und traurigsten Gedenkstätten an den 7. Oktober, das Areal des Nova Festivals. Und tatsächlich fehlt das total irgendeine Art von Einbettung in eine globale Jugendkultur und Clubkultur. Wie erklären Sie sich, dass das so hochmoralische Milieus eigentlich so eine geringe Toleranz für Dissens haben?
Ja, ich glaube, alles, was das eigene Weltbild herausfordert, wird dann bekämpft. Man macht sich das ideologisch sehr einfach und leicht. Und dann, ja, Dissens wird dann nicht toleriert, sondern bekämpft. Das hat für mich schon was Autoritäres. Man merkt in unterschiedlichen linken Jugendorganisationen im Moment, dass wer nicht als auf Linie wahrgenommen wird, wird auch bekämpft. Zentral, wenn es um diese Frage geht, Nahostkonflikt, aber nicht nur. Und für mich hat es schon wieder was mit diesem sehr binären Weltbild zu tun. Das wird internalisiert und externalisiert. Das bedeutet intern in der Bewegung, alles, was widerspricht, muss dann quasi als Fremdkörper wahrgenommen werden. Das gehört nicht wirklich zu der vermeintlich wahren Linken. Und gleichzeitig auf einer globalen Ebene. Man teilt alles sehr leicht ein in Freund und Feind. Und nur durch dieses Manichäische, würde ich sagen, kann man erklären, dass bewaffnete islamistische Organisationen, nicht nur die Hamas, aber auch Hezbollah oder Houthis, plötzlich zu tapferen Widerstandskämpfern imaginiert werden.
Jetzt haben wir viel über die Diagnose gesprochen. Diese neue autoritäre Linke, wie groß ist die eigentlich?
Also das, was ich in meinem Buch beschreibe, ist gleichzeitig ein wachsendes Netzwerk aus organisierten Gruppen und Einzelpersonen. Aber gleichzeitig, das ist auf jeden Fall so eine Art Vibe, eine Atmosphäre. Das ist etwas, was auch über etablierten Gruppen hinauswirkt anhand von unterschiedlichen Glaubensansätzen. Konkret zu der Personenzahl. Ich habe einige sogenannten roten dogmatischen Gruppen beschrieben. Die sind wahlweise vom Maoismus oder Trotzkismus, teilweise auch Stalinismus geprägt. Das ist aber nicht so entscheidend. Und sie würden, würde ich sagen, insgesamt über so eine vierstellige Zahl von Personen verfügen. Aber die sind in der Lage, auch Zehntausende zu mobilisieren.
In Deutschland?
In Deutschland. Und natürlich gibt es viele Leute, die ich der neuen autoritären Linken zurechnen würde, an den Hochschulen, in der Kunst- und Kulturszene, die nicht zu diesen dogmatischen Gruppen gehören. Ich finde, wenn wir über die Bedrohungen für die Demokratie reden, ist Größe nicht unbedingt immer entscheidend. Also man sieht auch, dass die extreme Rechte des neonazistischen Gruppen schon mit ein paar hundert Menschen, wenn sie militant genug sind, schon in der Lage sind, schwere Straftaten zu begehen, eine Bedrohung ja für jüdisches Leben, für migrantisches Leben, für queeres Leben darzustellen. Und meine Sorge im Moment ist, dass der harte Kern von der neuen autoritären Linken sich so weit radikalisiert haben, dass die eigentlich Gewalt gegen politische Andersdenkende legitim finden. Und gleichzeitig mit ihrer Rhetorik der Gewalt, also ja ein Parole der Stunde seit dem 7. Oktober ist, die Intifada globalisieren, ist etwas, was man von New York bis Berlin bis Melbourne hört, das ist ein Problem. Man sieht es auch von rechts außen, dass eine solche Gewaltverherrlichung einzelnen Tätern hin zur Tat radikalisiert, weil sie haben das Gefühl, es gibt Rückendeckung, es gibt Menschen, die sie anfeuern und das gut finden.
Also wir reden über sehr laute Aktivistengruppen und Blasen, die eine kulturelle Hegemonie anstreben. Besteht nicht die Gefahr, dass man aus einem radikalen Milieu eine Beschreibung der gesamten Linken ableitet?
Nein, es gibt sehr viele wichtige kritische Stimmen in der Linken. Ich habe mit sehr vielen von denen auch gesprochen für mein Buch, denn das finde ich auch wichtig. Es gibt Leute, die das sehr scharf kritisieren und verurteilen, sich davon distanzieren. Das tun sie unter erheblichem Gegenwind. Ich habe zum Beispiel in dem Buch mit Juliane Nagel und Martine Renner von der Linkspartei in Deutschland gesprochen. Ich habe auch mit Paul Mason aus Großbritannien und Eva Illouz aus Frankreich gesprochen, also zwei der wichtigsten Stimmen der britischen bzw. französischen Linken aus meiner Sicht. Das Problem, diese Stimmen sind zwar weniger, aber die gibt's auch. Und ich habe auch dieses Buch geschrieben, weil ich mir auch hoffe, dass es in der Linken eine Diskussion gibt. Ich mache mir einerseits keine Illusion, dass die liberale Demokratie unter Gefahr von unterschiedlichen Seiten ist. Von der rechtsextremen AfD, von Putins großrussischer Ambition und auch von der islamistischen Terrorachse des Irans. Ich finde, als liberale Demokratie braucht man eine progressive, demokratische, antiautoritäre Linke, die dazugehört, als Teil eines gesellschaftlichen Bündnisses. Ich glaube, es gibt eine Gefahr, diese Entwicklungen der Linken mit Schadenfreude zu begegnen. Ich finde, wir sollten uns nicht darüber freuen, wenn ein erheblicher Teil der Linken sich so antisemitisch und autoritär radikalisiert. Ich glaube, das schwächt eher die Demokratie. Also das, was ich in meinem Buch beschreibe, das sind nicht alle Linken, aber das sind viele. In Deutschland, finde ich, es gab schon lange eine kritische Gegenbewegung, die Missstände in den eigenen Reihen kritisiert hat, nicht zuletzt aus einer antisemitismuskritischen Perspektiven, aus einer ideologiekritischen Perspektive. Aber ich bin ja Brite und diese Stimmen, außer Paul Mason vielleicht, vermisse ich sehr in Großbritannien. Und genauso in den USA sieht man, dass es vor allem die jüdischen linken Stimmen sind, die diese Entwicklungen in der Linken kritisieren. Aber in der nicht-jüdischen Linken findet man das sehr selten.
Autoritär ist natürlich nicht ein Kennzeichen der gesamten Linken, aber wenn man ihr Buch liest, könnte man auf den Gedanken kommen, dass es so einen strukturellen Antisemitismus schon gibt in gewissen Milieus. Ist das die These?
Also ja, also manche Linken sind sehr überrascht oder weisen das vehement zurück, dass die Linke autoritär oder antisemitisch sein könnten. Und es gab schon immer eine Tradition, eine Kontinuität. Schon die frühen russischen Anarchisten haben sich sehr judenfeindlich geäußert über die KPD, natürlich über die K-Gruppen der 70er und 80er Jahren bis in die Gegenwart. Also das war schon immer ein Problem und es war immer ein Prozess der internen Auseinandersetzung, dass es immer Strömungen gegeben hat, die gegen diesen Antisemitismus kämpfen wollten. Und dieser Prozess ist nach wie vor wichtig, ist vielleicht wichtiger denn je. Das ist auf jeden Fall ein Prozess. Aber dass Antisemitismus auch in der Linken sehr weit verbreitet ist, das ist ja keine Besonderheit der Linken. Es trifft genauso Rechten und Konservativen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Antisemitismus war schon immer ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und Rechte und Konservative externalisieren das auch genauso gerne, wie Linke das tun. Und ich glaube, viele Seiten wollen das immer nur bei den anderen sehen. Ich finde, wer Antisemitismus glaubhaft bekämpfen möchte, soll vor der eigenen Haustür anfangen.
Eins der wirklich spannenden Kapitel von vielen ist das, wo Sie die Mechanismen beschreiben, mit denen Social Media diese Tendenzen verstärkt und in die Welt hinausbläst. Hat Social Media politische Milieus generell autoritärer gemacht, unabhängig davon, ob man rechts oder links steht?
Definitiv, auf jeden Fall. In dem Social Media Kapitel habe ich erstens ein bisschen versucht, analytisch zu erklären, was da los ist, welche Dynamiken diese Entwicklung befeuern. Ich habe auch ein paar so Datenanalyse, ich habe ein Scraping-Tool angewendet, ein neues Profil angelegt, um zu gucken, ein bisschen, wie die Algorithmen bestimmte Inhalte dann zeigen, wie man quasi in ein Kaninchenloch, so wie man sagt, der Radikalisierung fallen kann. Und auch das ist keine Besonderheit der Linken. Das gibt es genauso von rechts außen, das gibt es genauso in verschwörungsideologischen Milieus, und das ist generell ein Problem. Man sieht, dass ja Zuspitzung, aber auch Emotionalisierung sehr erfolgreich sein kann. Man sieht aber auch von rechts und links, dass manche Leute sehr professionell und gezielt vorgehen und es genau verstanden haben, wie diese, viele sagen Aufmerksamkeitsökonomie, ich würde vielleicht sogar, ich nenne das Empörungsaktivismus, also diese so Bedienung niedrigeren Instinkte der Entrüstung. Das lässt sich sicherlich auch gut monetarisieren. Manche Leute sind auch beruflich erfolgreich damit und die haben einerseits ein finanzielles Interesse auf Zuspitzung, Polarisierung bis hin zu Hass und Hetze. Aber für viele User gibt es sicherlich auch eine psychologische Motivation. Das ist eine Form der ja, Gruppenidentität. Das hat was Identitätsstiftendes. Je mehr Likes man unter einem Post bekommt, umso mehr Zustimmung erfährt man. Es ist kein Geheimnis, dass die sozialen Medien das sehr gezielt ausnutzen, dass die auch eine Suchtfunktion haben mit den ganzen Benachrichtigungen und so weiter und wie das einem ein Gefühl der Bestätigung gibt. Das kann auch politisch ausgenutzt werden, finde ich. Also man sieht schon, man tut sich keinen Gefallen damit, in den sozialen Medien gegen die Strömung zu schwimmen, und das gibt immer so eine Tendenz, noch einen draufzulegen. Also diese ständige so Übertreibung oder das noch einen Schritt weiterzunehmen. Man sieht das also genauso von rechts außen, wie ich sage, aber vielleicht ein konkretes Beispiel nach dem 7. Oktober. Social Media erklärt teilweise, finde ich, warum man es mit dieser Steigerung von Begriffen ständig hat. Über Genozid bis hin zu, das ist ein neuer Holocaust 2.0. Einige User überbieten sich mit einer, ja, performativen Radikalität, um zu signalisieren, dass die zu den Geläuteten, zu den Guten gehören. Und es geht nur damit, dass man nach immer extremeren Vokabeln greift, um quasi zu zeigen, dass man auf der vermeintlich richtigen Seite steht.
Warum Israel? Warum radikalisiert sich ein Teil der westlichen Linken gerade am Nahostkonflikt so stark, viel stärker als bei Syrien, Sudan, Ukraine? Was ist da so besonders? Was ist da so der Triggerpunkt?
Ich finde, es ist kein Whataboutism zu sagen, ja, es gibt sehr viele Konflikte in der Welt, wo Menschen leiden.
Es gibt sehr viele Konflikte, und es gibt im Sudan, es gibt einen Konflikt, Menschen sterben. Also warum ist das der eine Konflikt so, der hervorgehobene?
Das ist eine gute Frage, aber erstens ist es nicht nur unter Linken so. Also man merkt generell, dass sehr viele internationale Medien deutlich mehr Korrespondenten vor Ort haben. Also das ist das, was die Social Media Timelines bestimmt, was die Nachrichtenkanäle auch bestimmt und auch sicherlich die Zeitung. Das spielt eine Rolle quer durch alle Milieus, aber im linken Lager ist das schon lange ein Feindbild. Also auch in der westdeutschen Linken gab es eine Faszinierung mit dem Pioniergeist der Kibbutzim nach der Staatsgründung, ein eher sozialistisch geprägtes Land. Das kippte mit dem Sechstagekrieg 1967, und ab dann galt Israel eher als so Militärmacht im Nahen Osten, ein Außenposten des westlichen Imperialismus oder bis hin zu der Inbegriff des westlichen Imperialismus, ein Fremdkörper in der Region. Und seitdem wird es sehr vehement bekämpft. Ich finde auch, islamistische Interessen haben da auch eine Rolle gespielt. Zum Beispiel, wenn man die BDS-Bewegung anschaut, natürlich baut das auf einen langjährigen Boykott der Arabischen Liga, den es übrigens schon gegeben hat, bevor es überhaupt Israel gab als Staat. Also diese Boykottbemühungen gegen Juden und Juden auf dem heutigen Israel gab es schon vor dem Staat Israel. Das knüpft sich auch an. Und ich glaube, es ist einigen Linken gelungen, das als so eine, ja, Endzeitkampf von Gut gegen Böse zu framen. Also das wird sehr symbolisch, quasi religiös aufgeladen, und man sieht, dass aus einer linken Perspektive eine Menge darauf projiziert wird, wo dann behauptet wird, Gaza steht für die Ungerechtigkeit der Welt und Israel verkörpert alles Böse in der Welt. Das ist die dämonische Entität in Anlehnung an die Rhetorik der Mullahs im Iran. Und das verfängt also dieses sehr, also einseitiges Narrativ, weil das hat auch ein Erlösungsanspruch. Das sagt, wenn wir das hier gelöst haben, haben wir alles in der Welt gelöst. Man hört immer wieder, Palestine is a queer issue oder none of us are free until Palestine are free. Also Sprüche, wo es auch um die jeweiligen Aktivisten selbst zu gehen scheint, dass all diese Kämpfe, emanzipatorische soziale Kämpfe, sind miteinander verbunden anhand von Palästina. Und nicht zuletzt natürlich auch Antisemitismus. Ich glaube, diese Fixierung auf den einzigen jüdischen Staat der Welt, diese ständige Dämonisierung, Delegitimierung, das Absprechen des Existenzrechts von einem einzigen Staat der Welt, und zwar der einzige jüdische Staat, wo rund die Hälfte aller Juden und Juden weltweit leben. Ohne Antisemitismus kann man es nicht erklären, finde ich.
Wenn Sie all das vorbringen in diesen Milieus, die Sie kritisieren, was antworten die?
Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Aber ich kritisiere das sehr oft und natürlich wird einem vorgeworfen, ja, aber das ist so zionistische Propaganda, das kann man so nicht sagen. Sehr oft habe ich so die Gewaltverherrlichung, Terrorverherrlichung, aber auch tatsächliche Gewalttaten innerhalb Teilen der Linken kritisiert mit Bezug zum Gazakrieg. Und da wird oft gekontert, dass es das so nicht gibt oder das sind größtenteils friedliche Demonstrierenden. Was so nicht stimmt, weil es gibt natürlich friedliche Demonstrierenden, aber es gibt sehr, sehr viele gut dokumentierte Fälle vom offenen Antisemitismus auf diesen Demos. In meinem Buch habe ich viele Seiten der wachsenden Pressefeindlichkeit gewidmet auf diesen Demonstrationen. Für mich ein sehr wichtiges und besorgniserregendes Thema. Also da gibt es natürlich so eine Art Abwehrreflex. Es kollidiert natürlich mit dem eigenen progressiven Selbstverständnis, zu den Guten zu gehören. Man hört immer wieder zum Beispiel diesen Spruch, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und natürlich, wenn man sagt, ja, es ist eigentlich antidemokratisch, autoritär und antisemitisch, was ihr macht, das kollidiert mit diesem Selbstbild und dann gibt es nur diese so Abwehrreflex, wo das komplett geleugnet wird und da wird null drauf eingegangen. Auf der sachlichen, inhaltlichen Ebene oder man stellt alles als ja rechts oder zionistisch dar und dann muss man sich nicht weiter damit befassen.
Der Reflex ist auch meiner Wahrnehmung nach das, was die organisierte politische Linke in der Partei Die Linke so prägt, wenn man ihnen diese Dinge vorhält. Da gibt es ja ausreichend antisemitische Vorkommnisse da in der gesamten Partei. Dann haben Sie den Eindruck, die grenzen sich sauber und erfolgreich von diesen Milieus ab?
Die Partei?
Ja.
Nein, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Einige aus meiner Sicht vernünftige Stimmen in der Linkspartei in Deutschland, wie Klaus Lederer, der frühere Berliner Kultursenator, sind frustriert aus der Partei ausgetreten. Ich finde, dass die Linkspartei in Deutschland auch immer populistischer agiert. Die Mitgliederzahl hat sich verdoppelt in dem vergangenen Jahr. Jetziger Stand mehr als 120.000, glaube ich. Es wird sich noch zeigen, wie all diese neuen Mitglieder ticken. Aber klar ist, ein erheblicher Teil von denen scheint vom Gazakrieg motiviert zu sein, was an sich kein Problem ist. Das hat natürlich eine Daseinsberechtigung. Es ist sehr nachvollziehbar und menschlich, wenn Leute mitgenommen fühlen, emotionalisiert oder politisiert von den sehr verheerenden Zuständen in Gaza nach einem sehr brutalen Krieg. Ich mache mir aber schon Sorgen, weil es immer mehr Vorfälle gibt in der Linkspartei von einer Resolution, wo die Partei sich zu einer sehr umstrittenen Antisemitismus-Definition bekannt haben, die sogenannte Jerusalemer Erklärung, bis hin zu im Extremfall der Landesverband in Niedersachsen, der sich jetzt stolz zum antizionistischen Landesverband erklärt haben. Das kann nicht der Anspruch einer demokratischen Partei sein, gerade in Deutschland, gerade angesichts der Vergangenheit mit der Shoah, das Existenzrecht des einzigen jüdischen Staats der Welt de facto damit abzulehnen, weil nichts anderes ist damit gemeint, wenn man sagt, man lehnt den real existierenden Zionismus ab. Und da muss man klare Grenzen aufzeigen, finde ich. Man sieht in der Jugendorganisation der Linkspartei, dass es besonders viele Probleme gibt mit einem sehr aggressiv geführten Antizionismus, der antisemitisch ist. Und wenn das die Jugendorganisation dieser Partei ist, macht es mir sehr viele Sorgen.
Wir diskutieren in Deutschland ja gerade über die Rolle des Antisemitismusbeauftragten, weil die Stelle vakant ist im Moment. Wenn Sie auf die Entwicklungen schauen, die Sie beschrieben haben in Ihrem Buch, was müsste der nächste Stelleninhaber, der nächste Amtsinhaber, auf was müsste der achten, was bisher vielleicht ein bisschen unterbelichtet war, was müsste der mitbringen, was bisher vielleicht nicht so eine vorherrschende Eigenschaft war?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wer auch immer die Rolle übernimmt, muss, und das hat Felix Klein gemacht aus meiner Sicht, weiterhin sehr gute Beziehungen zu den jüdischen Communities pflegen, die sehr vielfältig sind in Deutschland. Ich finde es nach wie vor richtig, Antisemitismus aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Wir reden sehr oft über Antisemitismus von der extremen Rechten, neuerdings auch von linker Seite und nicht zuletzt von Islamismus. Ich bin mir sicher, dass alle ernstzunehmende Kandidaten im Rennen, und ich kenne keine Namen bislang, das alles auf dem Schirm haben. Ich würde sagen, Antisemitismus reicht bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und wir können das nicht nur immer externalisieren auf irgendwelche Ränder. Ich glaube, das ist immer so eine selbstkritische Aufgabe, zu gucken, wo antisemitische Tendenzen sind. Denn sie sind nicht nur bei der AfD und sie sind nicht nur bei der Linkspartei. Also das wäre auch mein Wunsch. Das fängt sehr klein an im Alltag, an der Schule, in der Kulturszene, an der Uni. Und es ist was komplett so, ja, ideologieübergreifend leider.
Ihre Haltung, das, was Sie beschreiben, hat Ihnen immer wieder sehr viel Kritik eingebracht, bis hin zu Verfolgungen und Morddrohungen. Wenn man Ihre Entwicklung sich von außen anschaut, Konflikte mit Teilen der Linken, mit dem eigenen Milieu, eine große Resonanz in einem Spektrum, das eher liberal und konservativ ist, was Ihre Thesen gegen den Antisemitismus angeht und die Radikalisierung. Verstehen Sie, warum Leute darin eine politische Verschiebung nach rechts, meine ich, sehen?
Jein, ich finde, ich versuche immer mehr über Inhalte zu reden und ich glaube, egal ob von konservativer, liberaler oder linker Seite, es gibt vernünftige Menschen und unvernünftigen Menschen. Ich arbeite sehr gern mit vernünftigen Menschen zusammen und wie man so schön auf Englisch sagt, I agree to disagree. Und ich glaube, das ist eine große Errungenschaft des liberalen Diskurses und der Meinungsfreiheit. Ich finde, aus einer linken Position heraus, mir sagt dieses Label links immer weniger. Ich möchte darüber reden, ist etwas denn populistisch oder nicht, autoritär oder anti-autoritär, demokratisch oder antidemokratisch, und schließlich für mich ist es sehr wichtig geworden, was ist liberal und illiberal. Es gibt unterschiedliche Prägungen des Liberalismus, aber aus meiner Sicht eine gesellschafts- und zukunftsfähige Linke muss auch liberale Werte verinnerlicht haben, denn eine illiberale Linke stellt auch eine Gefahr für die liberale Demokratie dar. Und ich finde es wichtig zu unterscheiden, denn ich finde diese ganze so, ja, Teammentalität, als Linke darf man nicht andere Linke kritisieren, und sobald man das zu oft tut, steht man im Verdacht, dann eigentlich doch zu der anderen rechtskonservativen Seite zu gehören. Ja, deshalb, ich glaube, es ist wichtig, über konkrete Sachen zu reden. Ich würde mir wünschen, dass mehr Linken auch diese Entwicklungen und Tendenzen selbst kritisieren. Und mit dem Buch bin ich sehr oft unterwegs und werde von unterschiedlichen Leuten eingeladen. Und ich habe das Gefühl, das Buch wird teilweise sehr viel kritisiert in der linken Szene, stößt aber auch auf große Resonanz. Denn das, was ich beschreibe, erleben sehr viele linken Aktivisten und Aktivistinnen Tag ein, Tag aus. Sie können ein Lied davon singen, die könnten dieses Buch endlos ergänzen, weil die Beispiele, die Vorfälle liegen auf der Hand. Insofern, ich glaube, man macht es sich ein bisschen zu einfach zu sagen, das, was ich kritisiere, greift mich nur deshalb an. Ich bekomme auch sehr viel Unterstützung und Solidarität aus der Linken auch.
Es gab Fahndungsaufrufe in einer Art und Weise für Sie, Morddrohungen, beschreiben Sie auch in dem Buch, auch als Anlass und als Antrieb für Sie, das Buch zu schreiben tatsächlich. Haben Sie den Eindruck, das ist ein temporäres Phänomen, oder rechnen Sie damit, dass Sie damit jetzt leben müssen?
Also schon vor dem 7. Oktober kam es immer wieder zu, ja, Hassnachrichtungen bis Bedrohungen. Leider gehört das dazu, wer sich als Journalist in der Öffentlichkeit steht. Das ist eine traurige Realität dieses Berufs und des Diskurses, auch in den sozialen Medien. Aber das, was ich erlebt habe, ging weit darüber hinaus, in Form von Aufklebern, selbstgebastelte Fahndungsplakaten, Aufrufe, mich zu eliminieren. Ich würde hoffen, dass das jetzt abebbt und dass es nicht so ein Dauerzustand ist. Aber klar ist auch, Teile dieser Linken, die ich kritisiere, haben bestimmte Feindbilder aufgebaut. Ich bin eins davon, es gibt viele weitere. Und diese Feindbilder verschwinden ja nicht über Nacht. Und die werden weiterhin bekämpft. Also seit das Buch erschienen ist, habe ich weiterhin explizite Morddrohungen bekommen. Ja, das waren keine Plakate oder so, sondern per E-Mail. Ich weiß, dass sehr viele Journalisten und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht zuletzt auch Frauen, mit sowas konfrontiert sind. Das möchte ich nie hinnehmen. Das kritisiere ich scharf, aber ich sehe mich nicht als so Einzelfall in dieser Hinsicht. Schon damals waren diese Aufkleber und Fahndungsplakate auch was Besonderes insofern, dass das habe ich kaum gesehen gegen andere Journalisten in Berlin. Und ich würde hoffen, dass das jetzt auch so bleibt, dass es nicht wieder so zurückkommt. Denn ja, wenn ich so angegriffen werde, dann werde ich darüber ein Buch schreiben und darüber sprechen. Ich glaube, wenn das Ziel war, mich einzuschüchtern, ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Insofern, das kann nicht der Weg der politischen Auseinandersetzung sein.
Sie beschreiben eine gefährliche Entwicklung und gleichzeitig scheint diese autoritäre Linke, über die Sie schreiben, eher härter zu werden, als dass sie nachdenklicher wird. Wenn man das von außen so sagen kann, haben Sie manchmal das Gefühl, da sind Sie Chronist eines Prozesses, den Sie gar nicht mehr stoppen können?
Ja, also natürlich gibt es eine Spirale der Radikalisierung. Was ich sehr alarmierend fand, ist, dass dieser sehr aggressive Aktivismus nur bedingt was mit dem Verlauf des realen Nahostkonflikts zu tun hat. In dem Moment, wo über einen Waffenstillstand verhandelt wurde oder selbst jetzt, da ging es nie um so pragmatische Friedenslösungen, sondern um mehr Hass, um mehr Aggression. Das beschreibe ich auch gut in dem Buch, dass zum zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs, also genau zu einem Zeit, wo in Ägypten zwischen Israel und Hamas verhandelt wurde, wurde zur Intifada aufgerufen, wurde den vermeintlichen Widerstand der Hamas gefeiert und so weiter. Und selbst jetzt, da wird wenig gemacht für eine tatsächliche Zukunft oder den Wiederaufbau Gazas, sondern dieses Jahr ewige Verherrlichung des militanten, bewaffneten Widerstandes. Ich glaube, das wird einfach so weitergehen. Die haben sich da festgebissen. Das ist ein Problem. Und ich glaube, die Aufgabe von anderen Teilen der Linken ist, da Grenzen aufzuzeigen und sagen, das ist kein Koalitionspartner mehr für uns, das ist kein Bündnispartner für Demonstration. Wir werden das so behandeln, wie wir das mit anderen demokratiefeindlichen Bewegungen behandeln, sei das von Verschwörungsideologen, von Rechtsextremen oder Islamisten. Und ich finde, man müsste die Stimmen stärken, die trotz allen Herausforderungen das klar benennen und kritisieren. Also ich habe nicht die Hoffnung aufgegeben, ich bin da optimistisch, dass man da noch was machen kann, aber man muss immer gucken, wer sind die Leute, die man noch erreichen kann und gegen wen muss man Grenzen aufzeigen.
Sagt Nicolas Potter, der Autor des Sachbuch-Bestsellers über die neue autoritäre Linke. Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Wurst-Stiftung. Mein Name ist Florian Eder und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da.